Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von der Zukunftspodcast. Wie ihr wisst, es ist der Teil 2, die das besondere Gast Andreas Hirold ist wieder da. Andreas, wie geht es dir?
Sebastian, ja, auch ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass ich auch beim zweiten Mal nochmal eingeladen wurde. Es ist ja immer nicht so ganz klar, wenn ich das erste Mal da anfange. Also, meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Rückmeldung, auf eure Fragen, auf eure Kommentare. Und Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank dir als Gastgeber, dass ich hier nochmal da sein darf.
Sehr gerne, ich sage danke. Wir haben wieder ein geniales Thema, denn heute geht es um die Währungen. Du hast das Thema mitgebracht, das Ende eines jahrhundertalten Währungssystems und wie du durch dessen Zusammenbruch kein Geld verlierst. Andreas, warum glaubst du, dass das Währungssystem zusammenbrechen wird?
Ja, also das aktuelle Währungssystem, was wir haben, das haben wir ja auch in den vorangegangenen Podcasts schon ein bisschen angerissen. Also unser Fiat-Geld, unser Münzschein oder auch Giralgeld, also alles, was irgendwo auf Bankkonten rumliegt, nennt man ja Giralgeld, meine Lieben. Das heißt, dieses System hat einfach gerade einen Wertverfall. Also wenn ihr euch anguckt, aktuelle Inflationsrate und auch hier, meine Lieben, gleich wieder so ein, steht da wieder auf so kleine Tipps, Tricks und Kniffe. Geht mal her und sagt mal, gebt mal ein bei Google Inflation. Ihr werdet für jedes Land eine Inflationsrate finden. Das ist nämlich die, die die statistischen, also bei uns in Deutschland ist das Statistische Bundesamt rausgibt und die auch jeder wissen soll. Dann gibt es aber eine zweite Inflationsrate, die findet das schon schwieriger. Das ist nämlich die reelle Inflationsrate. Man nennt sie auch die sogenannte Schatteninflation. Ihr werdet alleine schon erstaunt sein, wie viel ihr zu Inflation findet und wie wenig ihr zu Schatteninflation findet. Und guckt euch alleine das mal an. Und wenn man diese zwei Werte gegenüberstellt, also in Deutschland ist gerade die offizielle Inflationsrate bei knapp über 3, also sprich alle Deutschen sind gerade wieder so auf dem Trip unterwegs, wir wischen uns mal kurz den Schweiß von der Stirn, glauben diesen 3%, gehen einen Tag später in den Supermarkt, kaufen das gleiche ein wie letzte Woche. Komischerweise kostet es nächste Woche 20 Euro mehr. Man kann sich es gar nicht erklären. Aber man glaubt an die 3% Inflation, obwohl der Einkauf 50% mehr kostet. Finanzielle Bildung tut Not. Also das sieht man alleine schon an diesem Beispiel. Und all das, was unsere aktuellen Währungen stilisieren, was die tatsächlich in unserer Wirtschaft auch immer wieder repräsentieren, ist am Ende dessen, was tatsächlich möglich ist. Und auch hier, meine Lieben, bitte hört auf, drüber nachzudenken oder zu schimpfen. Okay? Warum? Naja, schaut doch auch hier wieder einfach nur die Finanzgeschichte an, die Geschichte des Geldes. Und meine Lieben, wisst ihr, was das Coole ist? Ich weiß ja, dass einige der Podcast-Hörer von Sebastians Zukunftspodcast hier ganz klar jetzt auch noch die D-Mark oder Schilling kennen, meine Lieben. Wie lange ist denn das her? Wann haben wir denn mit D-Mark bezahlt? Wann haben wir denn mit Schilling bezahlt? Wann haben wir denn, ja, Schweizer Franken sind immer noch Schweizer Franken, aber wann gab es denn in Italien Lire? Wann gab es denn in Frankreich den Franc? Leute, das ist ja nicht so, dass das 100 Jahre her wäre. Das sind ja erst 25 Jahre. Und wenn schon mal die renommierten Zeitungen Deutschlands, die Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine oder die Welt darüber berichten, dass das Ende des Euro herangebrochen ist, das sind 25 Jahre. Und auch hier, nein, das ist keine dystopische Vorausschau von dem Andreas. Es ist einfach nur die Logik der Währungssysteme. Währungen halten in etwa 25 bis 50 Jahre. Das ist die Halbwertszeit jeder Währung. Schaut euch einfach die Geschichte von Währungen an. Ihr werdet erkennen, okay, 25 Jahre des Euro, da sind wir ja knapp dran. Es heißt, jetzt dauert es nochmal 7 bis 8 Jahre, bis neue Sachen kommen. Da sind wir schon bei 30. Dann weiß man, ah, die Halbwertszeit des Euro ist vorbei. Ob das jetzt mit logischen Argumenten zu untermauern ist oder nicht, da gibt es wieder die Gegner, also die Pros und die Kontras. Und ich sage, ja, diskutiert ihr einfach eine halbe Stunde. In der Zeit, wo ihr eine halbe Stunde diskutiert, habe ich schon geguckt, was ich machen kann, um Geld zu verdienen, selbst wenn es denn soweit sein sollte. Ich glaube, das ist cleverer. Andere würden sagen, Andreas, das ist aber, ja, ist, mir hat es aber in den letzten 30 Jahren, 1990 als Bankkaufmann angefangen, dazu verholfen, tatsächlich vermögend, andere würden vielleicht dazu sagen, reich zu werden, dass ich mich nicht lange mit dem Thema beschäftigt habe, sondern feststelle, aha, das ist ein Zyklus. Wir kennen ja Marktzyklen. Wir kennen auch Kurszyklen. Also man kann ablesen, wo steht wann welche Aktie. Ist gar nicht so schwer, wie man meistens denkt. Jetzt sind wir aber gerade bei Währungen. Meine Lieben, bei Währungen kannst du gerade ganz eindeutig ablesen. Fiat-Währung, die aktuellen Fiat-Währungen sind am Ende. aus verschiedenen Gründen. Ich könnte das jetzt natürlich auch mit aus EZB-Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht, aus Währungssicht können wir das machen, aber ich möchte euch da jetzt nicht mit Finanz-Heiopei-Jargon und Fachwissen da dementsprechend langweilen, sondern einfach nur, meine Lieben, lest da ein bisschen nach, informiert euch. Ihr werdet viele Gründe finden, warum Fiat-Währungen tatsächlich am Ende ihrer Tage sind.
Sehr cool. Ja, ich habe auch so einen Grundsatz für mich entschlossen, so das ganze Leben besteht immer aus Zyklen. Sieht Tag, Nacht, es gibt Yin, Yang, es gibt wieder einen Aufschwung, einen Abschwung, die Fiat-Währungen sind wieder zu Ende, kommt irgendwas Neues. Und jetzt ist gerade der Zyklus angebrochen, wo der US-Dollar eigentlich die Weltwährung ist und die ein bisschen sinken anfängt, sagen wir es so. Und die BRICS-Staaten eigentlich, sagen jetzt ein paar andere, eher nach oben gehen. Das heißt, würdest du sagen, dass die BRICS-Staaten jetzt schon vielleicht sogar über den US-Dollar sind oder werden sie erst kommen? Kommen die überhaupt? Weil vielleicht einige, die nichts wissen, BRICS ist Brasilien, Indien, China, Russland und Südafrika. Werden die wirklich so zusammenarbeiten können? Weil die Chinesen, die Inder mögen sie ja grundsätzlich auch nicht so gerne. Was sagst du zu den BRICS-Staaten?
Also, jetzt kann ich natürlich auch wieder emotional. Ich mache es einfach rationell, okay? Meine
Bitte.
Lieben, schaut mal, alles, was wir in diesem Segment, der Dollar muss abgelöst werden als Weltwährung, das ist ja nicht jetzt das erste Mal. Das haben wir erlebt. In den 1970er Jahren war das erste Mal, dass der Schah von Persien gesagt hat: Hey, wir haben das Öl, warum wickeln wir unsere Verträge in Dollar ab? Lass uns das doch machen. Was mit dem Schah von Persien passiert ist, glaube ich, ist Geschichte. Danach kam ein zweiter junger Mann, der heute als der Oberschurke dann dementsprechend bekannt ist. Und das ist jetzt kein Pro oder Contra für die Person oder den Namen, den ich gleich nenne, sondern einfach nur, das ist ein historischer Fakt. Dann kam ein zweiter Mann, der gesagt hat: Hey, wir haben das Öl, warum wickeln wir unsere Verträge in Dollar ab? Das war Saddam Hussein. Kontrovers vielleicht mal googeln, was ist vielleicht an der Geschichte dran? Jetzt gerade haben wir das ganze Thema mit den BRICS-Staaten. Ich mache das jetzt mal zusammengedampft auf eine Sache. Die Verträge, die international geschlossen werden, die werden seit 1968 in Statistiken festgehalten. Und es wird genau festgehalten, wie viel Prozent der gesamten Welthandelsvolumina wird denn in Dollar abgewickelt. Der Höchststand dieser Weltwährung Dollar, alle internationalen Verträge werden in Dollar geschlossen, der war 78%. Und all diese Dinge, Persien, Irak oder jetzt auch die BRICS-Staaten, haben dazu geführt, dass der Dollar immerhin schon von 78% auf nur 74% gefallen ist. In 50 Jahren. Also ich glaube, dass man vom Ende der Weltwährung Dollar noch lange nicht reden kann. Und man muss einfach auch ganz klar sagen, da sind die Amerikaner, da einfach die Amerikaner. Erstens, die wissen, ihre politischen Dinge gut einzusetzen, was Persien und Irak sehr gut gezeigt hat. Die wissen, ihre geopolitischen Vorteile hervorragend einzusetzen. Und drittens, Leute, wir können darüber diskutieren, was wir wollen. Das ist halt nun mal die größte Kapitalwirtschaft auf diesem Erdball. Also 400 Millionen Amerikaner haben ein größeres volkswirtschaftliches Beben wie 1,3 Milliarden Chinesen. Und solange das so ist, schafft auf diesem Erdball, was die Weltleitwährung angeht, aus meiner Sicht nur einer an. Also da müssen sich fünf Staaten zusammenschließen. Da sind ja auch keine kleinen dabei. Also China, Russland, Indien, Brasilien, Südafrika. Das sind ja alles keine kleinen Hopser, meine Lieben. Die müssen sich zusammenschließen, um ein Land mit 400 Millionen, also alleine Indien und China, wenn ich von der Weltbevölkerung her zusammenrechne, also mal kurz 1,4 Milliarden und 1,8 Milliarden, das sind 3,2. Das sind 45% der Weltbevölkerung. Amerika hat 400 Millionen. Das sind 5% der Weltbevölkerung. Und trotzdem kriegen sie es nicht hin. Da sind so viele Strömungen, wo man ganz klar sagt: Ah, das Thema Weltleitwährung Dollar zum Thema Welthandelsvolumina in Dollarverträgen abschließen, glaube ich, dass da in der Form nichts passiert.
Okay, das ist immer für mich beruhigender, sagen wir so. Aber du sagst ja trotzdem, dass das Währungssystem zusammenbrechen wird. Wie stellst du jetzt die Zukunft vor? Wir haben im vorigen Podcast kurz angesprochen mit vielleicht E-Dollar, E-Euro und so weiter und so fort. Ist das wirklich die Zukunft? Weil eigentlich verändert sie ja da wirklich nicht viel. Sie ist halt die zentrale Stelle, ja, aber eigentlich ist es ja trotzdem Fiat, oder? Bleibt es das nicht gleich?
Perfekt. Es bleibt Fiat, kriegt einen neuen Namen. Was war beim Euro zu D-Mark oder zum Schilling anders?
Schilling kenne ich nur mehr von Namen.
Also
Aber
nichts,
ja.
null. Es war einfach nur eine neue Währung, wo man gesagt hat: Yay, geil, was war dahinter? Die Story. Also ich glaube, dass damals alle Euro-Befürworter eine geile Story einfach gemacht haben. Geiles Marketing. Oder ein gemeinsamer Bekannter von uns, der ja ganz wenig mit deinem Namen oder mit dem zweiten Teil deines Nachnamens zu tun hat, wo vielleicht auch einige Awards im Hintergrund, der sagt ja, Leute, alles ist Inszenierung. Und ich glaube auch, dass jetzt Krypto, also nennen wir es mal anders, Zentralbankwährungen selbst in kryptografischer Form, also E-Dollar, E-Krona, E-Renminbi, wie sie dann alle heißen mögen, dass das nur eine Übergangslösung ist für das, was wir in 25, 30 Jahren tatsächlich brauchen, nämlich eine völlig losgelöste Währung ohne übergeordnete Instanz, also ein wirkliches Marktgefüge, Angebot und Nachfrage und nicht mehr Einflussnahme durch Lenkungsmechanismen. Auch hier, meine Lieben, googelt mal, wer im Übrigen Besitzer der Zentralbanken ist.
Gute Frage.
Perfekt, genau. Die meisten würden jetzt nämlich sagen, Moment, das ist schon ganz klar, das ist der jeweilige Staat. Meine Lieben, total falsch gewickelt. Total. Es ist eine Bankenfamilie, die sich vor über 150 Jahren aufgemacht hat und all diese Organisationen, Zentralbank von Europa, Zentralbank von England, Zentralbank von Amerika gegründet hat. Und selbst die Institutionen, die diese Zentralbanken überwachen sollen, also IWF, wie sie dann alle heißen, ist geschichtlich verbrieft. Gibt es auch ein schönes Buch dazu? Nenne ich mal jetzt hier lieber nicht, weil jedes Mal, wenn ich das Buch nenne, wird gleich gesagt, Andreas ist ein Nazi. Nein, ich bin alles, aber ich bin weit weg von jedem Nationalsozialismus, meine Lieben. Ich bin aus Leib und Seele Bayer, auch Deutscher, wenn er das mag, aber das hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun. Ich mag meinen Schweinsbraten, ich mag meine Weißwürstel, ich mag mein Weißbier, ich mag meine Brezel. Aber, meine Lieben, ihr müsst euch mal, und da sind wir wieder bei dem Thema aus dem vorangegangenen Podcast, Leute, ihr müsst euch mit dem echten Wissen auseinandersetzen. Die Zentralbanken sind keine staatlichen Organisationen. Und wir werden sowieso über das Währungssystem gerade alle gelenkt. Und zwar so, wie es die Besitzer der Zentralbanken gerade für richtig halten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Auch da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Hat viel mit Kriegszeiten zu tun, also Kriege müssen immer finanziert werden. Und googelt einfach mal, wer so in den Jahren 1600, 1700, 1800 immer der Finanzier der jeweiligen Staaten war. Also Frankreich hat sich Geld von dem Bankier geliehen oder England hat sich von einem bestimmten Bankier Geld geliehen. Das Komische ist, der hat immer beide Seiten finanziert. Auf der einen Seite hat er vielleicht eine Milliarde verloren, auf der anderen Seite hat er die Milliarde, die er denen geliehen hat, gekriegt und hat solche Verträge geschlossen, dass er noch 5 Milliarden on top gekriegt hat. Also was macht der Verlust der 1 Milliarde? Da hat er gesagt, yay, coole Nummer, lass die mal sich gegenseitig am Schlachtfeld abschlachten. Ich mache aus 2 7 Milliarden, obwohl ich 1 Milliarde verloren habe. Rein wirtschaftlich betrachtet, monetär für den ein gutes Geschäft. Über die Dinge, die auf dem Schlachtfeld passieren, mag ich hier gar nicht reden. Aber das ist ein Fakt, meine Lieben. Und solange wir diese Fakten nicht akzeptieren und mal wegkommen von unserer Weichspülergesellschaft. Ja, mein, das ist aber für ganz schön unethisch. Na klar ist das unethisch, meine Lieben. Und hält ihn irgendjemand auf? Nö. Das geht seit über 400 Jahren so. Und das ist ein Fakt. Und solange wir aus dieser Umklammerung uns nicht befreien, ist es wurscht, ob das Ding drüber steht. D-Mark, Euro oder E-Euro. Das bleibt immer eine Fiat-Währung, die immer von den gleichen Personen gelenkt werden. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nochmal 20, 25 Jahre, in der wir eine Sache cool sehen werden, nämlich diese Kryptowährung, staatlich herausgegebene Kryptowährungen, die werden kommen. Dann haben wir ja die schon im Markt jetzt existenten Kryptowährungen, die werden davon profitieren wie die Pest, nämlich sie werden als Investmentvehikel gesehen und diese Investmentvehikel werden einen Zuwachs haben, der sich siegreicht. Also wir haben ja jetzt schon Geschichte geschrieben mit dem zum Beispiel einer der oder die bekannteste Kryptowährung an sich ist der Bitcoin. Die schreibt Finanzgeschichte, mein Lieben. Es gab noch nie ein Finanzprodukt, was eine höhere Rendite auf die lange Laufzeit. Den Bitcoin gibt es seit 2008, 16 Jahre. Also da müsst ihr schon lange für stricken, um das mit dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto hinzukriegen. Der Bausparvertrag wird eventuell auch gegen das Ding verlieren. Eventuell sogar jede Einzelaktie, die erfolgreichste Einzelaktie, die wir im Markt der letzten 25 Jahre gesehen haben, war, kennt ihr alle, trinken tut das wahrscheinlich alle, nämlich Monster. Also ein Energy Drink, den ihr aus jedem Supermarkt kennt, das ist die erfolgreichste Aktie der letzten 25 Jahre, die hat eine Performance von 239.000% gemacht. Selbst diese erfolgreichste Aktie sieht gegen den Bitcoin aus wie Kindergarten. Fiat-Währungen werden eine Zwischengangs-, also Fiat-Kryptowährungen werden eine Übergangslösung sein. Diese Übergangslösung werden wir ab 2025 sehen. Und da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Das, was nach den Fiat-Kryptowährungen geht, meine Lieben, wenn ihr da irgendwie rankommt, macht da mit. Unbedingt. Da könnt ihr heute einen Euro, das sind dann solche Dinge, was ist denn aus 1000 Euro geworden, die du 1998 in Amazon gesteckt hast? Naja, bis heute knapp 2,7 Millionen.
Ja.
Meine Lieben, ihr habt die Zeit noch. Wenn da was kommt, nutzt diese ganz spezielle Phase. Man nennt diese Phase immer der Early Adopter. Also du bist ganz früh dabei, da glaubt noch kein Mensch. Ich wollte, ich hatte jetzt ein anderes Wort, aber ich dachte mir, ja, wenn der Podcast nicht gesperrt werden soll, dass ich dieses Wort mal weg.
Danke
Also
sehr.
da wird noch ein Mensch wird daran denken. Aber nun, nehmt das, was jetzt kommt, diese Zentralbankwährungen, also diese E-Zentralbank-Kryptowährungen, nehmt das einfach nur als Übergangslösung. Ihr müsst damit leben die nächsten 25 Jahre. Das, was danach kommt, das ist das, was diesen Fiat-Zwang und diese Fiat-Abhängigkeit auch komplett ad acta beamen wird. Und da brauchen wir schon noch ein paar Änderungen in unserer Gesellschaft und dann wird das auch möglich sein.
So, jetzt habe ich einige Fragen an dich, Andreas.
Wieder haben wir Zeit.
Grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns sehr einig, dass wir den E-Euro sehen werden. 2025, ob der jetzt 26, 27 kommt, völlig egal. Ich glaube, in der Zukunft werden wir den sehen. Bin ich voll bei dir. Es wird auch eine Übergangslösung sein, bin ich auch der Meinung. Meine Frage jetzt an dich: Hast du Angst davor? Vor, keine Ahnung, zentraler Regierung, wenn sie sagt, du darfst über die rote Ampel nicht gehen, du hast dein CO2-Konto, du hast dein Impfkonto, wenn du das nicht einhaltest, wird dein Geld gesperrt und so weiter und so fort. Natürlich, es muss nicht passieren, aber ich sage immer, ein programmierbares Geld, wenn es passieren kann, will ich es eigentlich gar nicht haben. Und als letzter dann hast du gesagt, in 30 Jahren wird es eine andere Währung geben. Ich persönlich bin der kompletten Meinung, dass es Bitcoin sein wird, dass Bitcoin einfach das bessere Geld ist. Ich weiß, ich bin jetzt ein Bitcoin-Maximalist, aber kurz nur die zwei Fragen an dich. Erstens, hast du Angst? Und zweitens, was sagst du zu Bitcoin in 30 Jahren?
Nummer eins, habe ich Angst? Nein. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ihr könnt das retten. Ihr seid clever genug zu erkennen, dass ihr das Ganze nicht wollt, was du gerade gesagt hast. Akte, also Krankenakte, Impfakte, alles auf einer Karte, mit der du dann auch bezahlst. Und wenn du eben nicht so spurst, wie der Staat das will, wird deine Karte bezahlt. Also dieses Kartensperren wird dann das Druckmittel, das neue Lenkungsinstrument des Staates sein. Meine Lieben, ihr könnt das ganz einfach vermeiden. Geht an Geldautomaten, holt Bargeld und zahlt eure ganzen Sachen, die ihr kauft. Supermarkt, Tanken und Co. Zahlt jeder Müll wieder in Bargeld. Dann kann das nicht passieren. Weil das Argument, was sie gerade alle bringen, ist, ja, mei, die Bargeldnutzung hat das sowieso abgenommen. Da können wir es ja gleich so machen. Leute, ihr könnt das alles, ihr müsst dagegen steuern. Unsere Gesellschaft, also viele aus meinem Altersjargon. Sie verstehen es entweder nicht oder sind tatsächlich saumäßig doof. Was anderes bleibt mir da nicht mehr übrig zu sagen. Dann kannst du 100 Mal sagen: Leute, holt doch wieder Bargeld. Oh mein, Andreas, mit der Karte zu bezahlen an der Supermarktkasse, das ist ja so bequem. Ja, wenn es bequem ist, klar. Wenn du dich später mal vom Staat lenken lassen möchtest, Attacke. Bleib in deiner Bequemlichkeit, cool. Leute, ihr müsst unbequem sein. Ihr in eurem, also Sebastian, dein Alter, ihr müsst unbequem sein. Ihr müsst wieder ein Geldautomaten, ihr müsst die Dinger leer machen. Da muss das Flashmobs geben und ihr müsst sagen, so 500 Leute treffen sich heute vorm Geldautomaten, keine Ahnung, Geldautomat, was, Sebastian, was gibt es? Wiener Sparkasse?
Ja, die Steiermarkische Sparkasse, ja.
Steirische Sparkasse, ihr verabredet euch an einem Geldautomaten und ihr macht zu 500 diesen Kack-Geldautomaten leer, so lange, bis sie das Ding aufgefüllt haben und macht da Randale, bis sie das Ding wieder aufgefüllt haben. Und solche Aktionen, die muss es einmal am Tag geben, flächendeckend über ganz Europa.
Ja.
Dann, da wirst du sehen, das ist nämlich das, was keine Bank möchte, negative Presse. Hey, ist die Steirische Sparkasse nicht in der Lage, den Ansturm von 500 Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden, denen ausreichend Geld zu geben? Sind die nicht mehr in der Lage, ihre Geldautomaten mit ausreichend Geld zu bestücken? Und erst wenn der Druck, und der Druck ist ja relativ einfach, wer möchte gerne mal so einen Flashmob miterleben? Oh, geile Idee.
Ja,
Sebastian, ich glaube, Sebastian,
ich
ich
bin
glaube.
dabei.
Ja, perfekt. Zukunftspodcast ruft zum Flashmob auf. Lasst uns die Banken leer räumen. Perfekt, meine Lieben. Das ist mal Punkt 1. Bitcoin in der Zukunft. Also auch hier, du kannst den Bitcoin, wo er steht, kannst du berechnen. Also jetzt aktuell, wir wissen ja, Halving steht an, also sprich aktuelles Datum 20. April 2024. Wir schauen einfach mal, wann es dann tatsächlich ist. Wird irgendwo im Zeitraum 20. bis 22.04.2024 stattfinden. 9 bis 15 Monate später, also kannst du die Uhr danach stellen, könnt ihr mich auch gerne dann später anrufen und sagen, danke Andreas, heute steht er bei 40.000, 9 bis 15 Monate später kannst du heute schon berechnen. Also sprich, das ist dann das Datum, 9 Monate später ist der 22.01., 15 Monate später, das ist dann der 22.07.2025, wird der Bitcoin nach heutigen Berechnungsmaßstäben, je nachdem, welchen Berechnungsmaßstab du ansetzt, irgendwo einen Kurs von 160.000 bis 220.000 Euro haben. Ruft mich bitte an. Also, wenn ich nicht recht habe, ruft mich nicht an. Wenn ich recht habe, ruft mich bitte an. Nein, da wird es ungefähr sein. Heute steht er bei 40. Wenn wir dann wieder gucken, das nächste Halving 2028, 9 bis 15 Monate, jetzt kommen wir nämlich mal so in die Region 2030, können eine Aussage, die einer der berühmtesten Investorinnen dieses Erdballs, Casey Wood, also eine Investorinnenlegende von ARK Investment, hat vorausgesagt, der Bitcoin wird 2030 bei 1 Million stehen. Nach den heutigen uns zur Verfügung stehenden Berechnungsmustern kann ich nur sagen, Casey Wood hat recht. Wenn ich jetzt rechne, 2000, also 24 plus 30 Jahre drauf, 2054, mein Lieber, ich will gar nicht wissen, wo der Bitcoin steht. Ich weiß aber auch eins. Schau mal, der Bitcoin ist entstanden als Zahlungsmittel. Also 2008 bis 2012 war sich der Bitcoin sehr, sehr klar, wir werden das nächste kommende Zahlungsmittel. Irgendwann haben die Bitcoin-Initiatoren, gibt ja keinen echten Initiator, also Satoshi Nakamoto als, ich nenne es mal vorsichtig, Pseudonym, wir wissen immer
Bist das
noch.
du, Andreas?
Na, ich glaube eher wenig, so viel mathematischen Intellekt, was da dahinter steckt, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass es eine Einzelperson ist. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Gruppierung ist. Welche es auch immer sein mag, irgendwann werden wir es vielleicht herausfinden. Die einzelnen Updates, ich nenne sie jetzt mal Updates, die wir zum Bitcoin erfahren haben, haben ja relativ zügig erkennen lassen, der Bitcoin sieht sich künftig nicht mehr selbst als Zahlungsmittel, sondern als Wertspeicher. Ich glaube schon, dass Bitcoin den Stand, den wir heute im Edelmetallbereich Gold zum Beispiel zuordnen, ich glaube schon, dass Bitcoin Gold ablösen wird. Als Wertspeichermedium Nummer eins, da bin ich voll dabei. Um den Bitcoin als Zahlungsmittel zu sehen, muss man ganz klar sagen, die Begrenzung, also die in sich natürliche Begrenzung und Limitierung auf 21 Millionen Bitcoin, macht einen flächendeckenden weltweiten Einsatz als Zahlungsmittel rein aus schon praktischen Maßstäben gar nicht möglich. Das ist viel zu wenig, das ist viel zu wenig Währung für das, was alles über Währungen abgewickelt werden müsste. Und wenn ich weiß, dass mein Wert, den ich habe, automatisch durch die natürliche, ist ja auch ganz klar, durch die natürliche Verknappung auch immer mehr wird, setze ich das Ding noch nicht mehr als Zahlungsmittel ein. Also ich gehe doch nicht heute hin und sage, hey, im Bitcoin kriege ich ein Auto dafür, wo ich weiß, naja, im Bitcoin halten, da hole ich mir lieber einen Kredit bei der Bank für 6%, zahle 5 Jahre 6%, kann man ganz einfach ausrechnen, 5 Jahre mal 6 sind 30%, aus 40.000 wären 12.000. Wenn der Bitcoin von 40 auf 200.000 steigt, ist doch alles andere mathematisch völlig baller baller, wo man ganz klar sagt, wenn das sich durchsetzt, glaube ich, dass wir ein ähnliches Werkzeug wie den Bitcoin sehen, also auch diese Unabhängigkeit, diese sogenannte Dezentralität, mein Lieben, könnt ihr euch merken, das hatte ich in dem vorangegangenen Podcast schon erklärt, die Dezentralität ist das wichtigste Spektrum, um zu erkennen, ob du eine Kryptowährung hast. Dezentral ist immer alles, was nicht von einem Unternehmen, einem Staat, einer Behörde und so weiter beeinflusst werden kann. Der Bitcoin ist nicht beeinflussbar. Das Ding gibt sich selber heraus. Das wird produziert von den Minern. Das geben dann dementsprechend keine Behörden oder sonstige Themen heraus. Ethereum hingegen wird halt von Vitalik Buterin als Erschaffer des Ethereum, Brain auch hinter dem Ethereum, also mit dem Typen, wenn du mal ein Interview gesehen hast, da musst du dir schon die Frage stellen, ob du die letzten 21 Jahre deines Schulwesens eventuell geschlafen hast. Ist egal, wie intelligent du dich hältst. Also der ist mit seinen 26, 27 Jahren ist ja echt weit. Und deswegen glaube ich, wir werden einen Bitcoin Preis sehen. Ja, ich möchte ihn heute nicht prognostizieren. Also ich möchte jetzt nicht davon ausgehen, 2025 werden wir eine Verfünffachung zum heutigen Preis sehen, 2030 wieder eine Verfünffachung. Also wenn wir jetzt bis 2054 hochrechnen, jedes Mal nur mit einer Verdoppelung ab der Million. Also wenn ich 2030 dann eine Verfünffachung sehe und jetzt rechne ich mal je Halving-Zeitraum. Es sind ja dann noch ein paar von 2,30 bis 2,54 erleben wir noch 6 Mal und ich mache nur jedes Mal eine Verdoppelung. 2,30 bis 2,34, 2 Millionen. 234 bis 238, 4. 238 bis 242, 8. 242 bis 246, 16. 246 bis 250, 32. Wir wären bei 64 Millionen, meine ich.
Ja, natürlich, es ist keine Anlageberatung, keine Finanzberatung jetzt an euch, Podcast-Hörer, aber ich bin auch sehr gehypt, ob es jetzt wirklich auf 64 Millionen geht, natürlich. Ich bin voll dabei. Ich glaube trotzdem, da haben wir vielleicht eine andere Meinung, dass Bitcoin als Zahlungsmittel geeignet ist, mit dem Second Layer und so weiter. Aber da will ich jetzt gar nicht in die Themen reingehen. Andreas, hast du für die zweite Episode noch irgendetwas meinen Zuhörern zu sagen? Was liegt dir noch am Herzen?
Ja, meine Lieben, ihr seht, Finanzwissen ist tatsächlich spannend. Ich versuche das, also auch wenn der Sebastian und ich jetzt vielleicht gerade mal nicht der Meinung sind, ich glaube, das wäre mal eine echt coole Podiumsdiskussion. Sebastian als derjenige, der sagt, Bitcoin, Zahlungsmittel, Second Layer und alles. Und Andreas auf der anderen Seite, da glaube ich, könnt ihr unglaublich viel lernen. Und viel lernen sollt ihr auch von uns tatsächlich. Robert Kiyosaki hat ja mal zu uns gesagt, wir sind die besten Finanzveranstalter, die besten Veranstalter zu Finanzevents, meine Lieben. Wir haben da ein Medium, ein Werkzeug dazu geschaffen, die sogenannten Cashflow Days. Und alle Zuhörer, die diesen Bitcoin oder diesen Podcast, Bitcoin, bin ich ja total Bitcoin, ey, verrückt
jetzt hier. Ich hab's geschafft.
Ja, er hat mich gebrainwashed, er hat mich geblitzdingst. Meine Lieben, alle, die diesen Podcast teilen, natürlich von Sebastian hören, ihr werdet einen Link finden. Ich lade euch total auf meine Kosten, also das Event kostet normalerweise knapp 200 Euro Eintritt. Das ist ein ganzer Tag, das ist eine Tagesveranstaltung. Ich lade euch auf meine Kosten auf einen unserer Cashflow Days ein. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr zu diesen ganzen Informationen, und ihr seht, das ist nicht eine Information, sondern es ist tatsächlich die Verquickung von vielen Informationen rund um dieses Thema Geld. Und wisst ihr, was das Coole daraus ist? Wenn ihr diesen Code mal geknackt habt, ihr werdet in der Zukunft keine Sorgen mehr rund um dieses Thema Geld haben, weil ihr Geld beherrscht und nicht andersrum, wie ihr das vielleicht von vielen aus eurem Umfeld kennt. Geld beherrscht die Leute. Angst, Arbeitsplatz zu verlieren, Geld ist ausschlaggebend. Angst, nicht genug Geld zu haben, naja, klar, Geld ist ausschlaggebend. Angst, sich nichts mehr leisten zu können, naja, Geld lenkt diese Person. Dreht den Spieß um. Kommt auf eine unserer Veranstaltungen, lernt, wie ihr den Spieß umdreht und ihr Geld als euer Werkzeug, wenn ihr wollt, wenn ihr den Sprachgebrauch benutzen wollt, als euren Sklaven einsetzen wollt. Glaub mir, das ist ein sehr cooles Gefühl, wenn dein Geld viel weiteres Geld produziert.
Andreas, vielen, vielen Dank wieder für dieses Angebot. Es ist unglaublich, was du unseren Zuhörern da schenkst. Es ist einfach nur vom Herzen. Danke sehr. Es war wieder mir eine enorme Ehre, mit so einem Finanzexperten wie dir zu sprechen. Ich wünsche euch jetzt Zuhörern noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Glaubt an die Zukunft und geht positiv voran, denn wir können es noch rocken. Also, ich wünsche euch was. Ciao.
Tschüss, meine Lieben.